Kommunikation macht Einfluss. Wie Kommunikation Entscheidern und Führungskräften in ihrem Alltag hilft. Von und mit Dr. Thorsten Klein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und ich freue mich auf diese Ausgabe sehr, denn ich weiß, dass meine Gesprächspartnerin ein Thema mitbringt, welches uns alle betrifft. Liebe Johanna Dahm, ich grüße sehr herzlich nach Frankfurt.
Herzlichen Dank, dass ich eingeladen bin. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch, lieber Thorsten.
Liebe Johanna, ich habe das eine oder andere Buch entdeckt, auf dem dein Name steht und es handelt immer von Entscheidungen. Was ist denn bei dir passiert, dass du diese Entscheidung getroffen hast, über Entscheidungen Bücher zu schreiben?
Ja, gute Frage. Also, da sind ja mehrere Fragen drin, ne? Also erstmal, warum Entscheidungen und warum dann noch Bücher? So genau kannst du ja nicht so schreiben. Also vielleicht Geltungssucht ist es nicht, das kann ich gleich mal sagen, weil dazu habe ich Bücher viel zu gerne. Ich habe in einem Verlag laufen gelernt, witzigerweise. Da bin ich irgendwann meinen Eltern aus dem Buggy geflippt und dann haben sie mich nicht mehr gesehen und haben mich hinter irgendwelchen Bücherregalen getroffen. Also das ist es nicht. Hat aber vielleicht was mit meinen Eltern zu tun, warum überhaupt Entscheidungen. Meine Eltern wollten sehr gerne, dass ich die elterliche Nachfolge antrete, was ihren Betrieb betrifft. Das habe ich nicht getan und da war dann für mich die Welt offen gestanden, was denn aus mir mal werden solle. Aber für mich bedeutete das auch, dass meine Eltern sehr enttäuscht waren, was mich betraf. Denn es ging dann mit dem elterlichen Betrieb nicht mehr weiter. Der musste verkauft werden. Und da war mir schon sehr früh sehr klar, Entscheidungen bedeuten immer, dass eine Ausgangssituation sich radikal verändern kann. Und dass damit auch sehr viel Verantwortung auf sich genommen werden muss. Das habe ich damals gelernt, da war ich 17 Jahre alt. Und also es ging wirklich in die Tiefe. Meine Eltern schwerst enttäuscht. Mein Vater dann bis zu seinem Tod nicht mehr mit mir gesprochen. Ich wurde enterbt und so weiter. Das haben wir schon mehrmals erzählt. Aber ich merke jedes Mal wieder, dass es ja, mich doch noch trifft. Und ich glaube, ich habe es auch in einem ein oder anderen Buch mal erwähnt, wenn auch nicht so biografisch, aber das wäre ja mal ein Buch wert, was ich vielleicht immer noch so vor mir herschiebe. Dieses Buch steht also noch aus, ja. In den Büchern beschäftige ich mich tatsächlich eher mit der Methodik oder mit den Folgen von Entscheidungen. Inzwischen werde ich auch beauftragt, Bücher zu schreiben. Es macht mir eine Menge Freude. Wir beide haben im Vorgespräch ja festgestellt, Schreiben klärt den Geist. Und das ist bei mir tatsächlich so, weil im Tagesgeschäft einfach auch in der Beratung, du kommst mit so vielen Leuten einfach in Kontakt, löschst auch mal einen Brand, ja, hast sehr viel Gespräch und so weiter. Aber deine innere Stimme, damit meine ich jetzt gar nicht so sehr die Intuition, als vielmehr so dieses, die inneren Dialoge, die kommen da manchmal so ein bisschen zu kurz und die auch festzuhalten, da hilft mir dann das Bücherschreiben. Und wenn es dann auch noch jemand liest, dann fühle ich mich natürlich sehr geehrt. Das vielleicht mal ganz kurz die Antwort darauf.
Ja, wunderbar. Also mein Doktorvater hat mir den Spruch eingebläut, die Schrift ist die Probe der Gedanken. Diesen Satz trage ich seither auch wie eine Monstranz vor mir her
Ja,
und
ja.
kann das sehr gut nachvollziehen, was du erzählst. Was ist denn bei diesem Thema Entscheidungen treffen für dich so spannend? Was macht denn dieses Thema aus?
Naja, also erstmal, dass die meisten Leute ja keine Entscheidungen treffen wollen. Ja, das sieht man ja, ob man jetzt frustrierte Mitarbeitende hört oder ob man Kinder über ihre Eltern reden hört. Also bleiben wir mal lieber bei denen. Ich weiß ja, du bist ja auch Vater, ja. Also bleiben wir mal lieber bei den Mitarbeitenden, also bis hin zu Kündigungsgesprächen. Ja, da hörst du es ja immer wieder, mein Chef kann keine Entscheidungen treffen. Ja, also ich warte jetzt seit über einem Jahr darauf. Da geht es nicht nur um die Beförderung, sondern da geht es auch um Investitionen, da geht es um ein Training, was man haben möchte. Da geht es darum, erlaubt der CEO die Investition in irgendeinen Merger oder was auch immer. Ne? Die Entscheidungen sind vorbereitet worden. Aber da wird sich um die Sache rumgedruckst. Wir hatten den Chef von Mercedes, der gesagt hat, naja, wir haben die in Investitionen in Elektrotechnik und in Elektromobilität verschlafen. Jetzt stell mal vor, du oder ich, wir würden für unsere Kunden hintreten und würden sagen, wir haben verschlafen. Dann wären wir halt nicht mehr der Dienstleister, ja. Also Entscheidungen fallen schwer und das aus zwei guten Gründen. Also erstmal, man muss die Entscheidung kommunizieren. Das verlangt dann ein gewisses Commitment. Ja, committen tun wir uns ja alle nicht gerne. Ersten Schritt machen wir vielleicht gerne, aber den zweiten Schritt, aua, aua, das bedeutet ja, wir hätten uns dann schon auf irgendwas eingestellt. Und das zweite ist, Entscheidungen haben auch Konsequenzen und vor denen fürchten wir uns natürlich, ne? Wenn du aufhörst zu rauchen, dann weißt du, du bekommst einen Entzug. Entzug macht keinen Spaß. Wenn du dich im Fitnessstudio anmeldest, dann solltest du hingehen, sonst wird's teuer. Ja, viele verzichten vielleicht mal auf Fleisch, aber so ganz generell, Ernährungsgewohnheiten umzustellen, ist auch nicht wichtig, so richtig lustig. Also, na, die Konsequenz, dieses Durchhaltevermögen, dieses Ja sagen und auch machen, dieses A sagen und auch B Nein sagen, ja, also diese Ausschließlichkeit, die da drin steht, wir wollen halt alle immer gerne Optionen haben, aber wählen wollen wir nicht, weil uns das halt auch schon nach Verknappung sich schon wieder anspürt. Das ist etwas, was dem Menschen so in der Überflussgesellschaft überhaupt nicht zu Pass kommt. Ja, und das ist genauso im täglichen Leben, im Supermarkt. Wir finden es toll, dass es 100, 150 Joghurts gibt, aber dann nur einen zu kaufen, das finden wir doof und stehen wir da ewig vorm Regal und lesen die Inhalte, die Inhaltsstoffe, haben halt lieber mal dann drei, vier, fünf verschiedene im Regal kaufen und probieren zu Hause, machen Tastings, ja, kochen tun wir ja schon nicht mehr, weil wir die Kochshows angucken. Also, wir haben gerne die Wahl, aber wählen wollen wir mal nicht.
Spannende These. Was passiert denn in uns Mensch, wenn ich eine Entscheidung treffen darf? Wo treffe ich die Entscheidung dann? Im Kopf? Im Bauch?
Ja, also diese Kopf-Bauch-Geschichte ist natürlich eine, die wird ja länglich diskutiert. Wir wissen, dass wir emotional wählen und dann hinterher rational die Entscheidung rechtfertigen. Das können wir inzwischen auch schon im MRT und so weiter nachmessen. Das ist bedingt einfach durch sehr viele Vorlieben und auch durch die Intuition. Da steckt eine Menge Gefahr übrigens drin. Wir gleichen ja immer mit Vorerfahrungen ab. Ja, also du hast schon tausendmal irgendwie an der Ampel gestanden und weißt einfach, okay, da hinten ist ein Auto, aber normalerweise bei normaler Schrittgeschwindigkeit oder wenn ich mich ein bisschen schneller bewege, dann läuft das eigentlich an der Ampel. Dann guckst du noch kein Polizist in Sicht und wenn du sehr verantwortlich bist, dann auch kein Kind, kein Kinderwagen, keine Mutter, die sträflich guckt und du setzt dich dann in Bewegung. Ja, so, wenn du dann also nicht die Erfahrung gemacht hast, dass du in irgendeiner Weise in der Straßenbahnschiene umgeknickt bist, dann wirst du das auch immer wieder so machen. Jetzt passiert der Fall, du hast es mit dem Fahrrad gemacht, die Straßenbahnschiene ist vereist und du fällst mit dem Fahrrad um, du bist halt ausgerutscht. Dann wirst du das kein zweites Mal mehr machen. Das hat alles nichts mit dem Kopf zu tun, sondern ausschließlich mit der sogenannten Intuition. Die Intuition ist eine Blackbox, da werden alle bereits gemachten Erfahrungen abgespeichert und solange das alles gut lief, wird das auch immer wieder so entschieden. Problematisch ist es jetzt bei neuen Entscheidungen, Stichwort künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Automatisierung und so weiter, war ja in unserem Leben noch nie da. Dann macht die Intuition Folgendes, sie findet kein Bild dafür und immer dann, wenn sie kein Bild dafür findet aus der Vergangenheit, dann zeigt sie dir das rote Stoppschild. Dann bist du dagegen. Ja, auf Teufel komm raus, bist du dagegen. Es sei denn, du bist so ein Pionier, der immer bei Dingen, die er ausprobiert hat, obwohl er noch nie in seiner Intuition da irgendeinen Abgleich gefunden hat und es ist immer gut gegangen, dann sagt die Intuition go, 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 weil es könnte ja Spaß machen. Ja? Also deswegen, lange Rede, gar keinen Sinn. Du triffst Entscheidungen immer emotional beziehungsweise auf Basis deiner Intuition, aber gemäß Vorerfahrung, hättet schon immer Yod Yang, dann wirst du das auch mutig und voranmarschierend tun. Bist du eher so ein Zögerer, so jemand, der sagt, oh, es könnte ja schief gehen, weil es halt in der Vergangenheit immer schief gegangen ist, dann wird dir die Intuition beziehungsweise emotional wird dir dann das Signal gegeben. Lass es sein.
Wenn sehr viele Erfahrungen, Prägungen
Ja.
entscheidend sind für meinen Prozess, Entscheidungen zu treffen,
Ja.
kann ich denn dann lernen, wie man Entscheidungen trifft, oder ist es in der Tat so diese Lebenserfahrung, der Schatz, den wir haben, und braucht es dann eine gewisse Zeit?
Ja, natürlich. Also du wärst ja nicht Mensch, wenn du nicht lernen könntest. Also du kannst dich frei machen von diesen Prägungen. Ne? Also Prägungen gleich Intuition, gleich dessen, was Menschen als emotional empfinden, ist am Ende des Tages relativ eine ebene Spoke. Ja, also du kannst dann zum Beispiel sagen, ich bin jetzt den Baum hochgeklettert, bin jedes Mal runtergefallen. Das mache ich nicht mehr, aber du kannst natürlich sagen, andere schaffen es ja auch. Wieso schaffe ich es nicht? Ich bin ja jetzt nicht irgendwie trottelig. Ich habe auch keine zwei linken Füße. Ich kann das natürlich lernen, indem ich mir zum Beispiel ein Tutorial bei YouTube anschaue oder indem ich mir einen Lehrer suche oder indem ich mir zum Beispiel auch einen geeigneten Baum angucke, der jetzt nicht gerade so eine zitternde Espe ist, ja, und bei jedem Tritt sofort runterkracht oder die Pike macht, sondern ich kann zum Beispiel mir eine Tanne nehmen oder einen Mammutbaum, ja, also auch irgendwas, was meinem Gewicht standhält. Also ich kann lernen, indem ich zum Beispiel mal die Ausgangssituation mir angucke, die beschreibe und bewerte und sage, aha, in der Vergangenheit habe ich mir mal einen Baum, der nicht geeignet war, gesucht, jetzt suche ich mir mal einen geeigneten Baum, ja. Und dann einfach mal erläutere, aha, was sind die Unterschiede, was sind die Optionen, die ich habe, ja, brauche vielleicht ein anderes Equipment und so weiter. Und dann diesen Such- und Findungsprozess optimiere, ja. Also den Fehler auch mal nicht nur bei mir suche, sondern auch sage, aha, es waren einfach Grundbedingungen. Ne? Und dann auch diese gefundenen Alternativen, diese Bedingungen einfach mal benenne, lerne. Da kommen wir wieder ins Schreiben. Vielleicht kann ich mir die aufschreiben. Viele Leute machen ja Pro- und Kontralisten. Ja. Gehen aber oftmals nicht so sehr in die Bedingungen, sondern eher in sich und suchen den Fehler bei sich. Weil wir, das sehen wir beim Thema Fehlentscheidungen. Wir machen ja nicht gerne Fehler. Machen wir einen Fehler einmal, dann halten wir uns ja schon für Versager. Das lernen wir auch in der Schule. Du hast einen Fehler gemacht, also kriegst du eine 6. Ja, mach das lieber nicht nochmal. Deswegen bin ich bei der Mathearbeit immer krank. Ja, anstatt zu sagen, ich könnte mich einmal anders vorbereiten. Vielleicht hatte ich nicht die richtige Vorbereitung. Ja.
Absolut, absolut. Das zieht sich ja durch unser ganzes Leben,
Total,
dass
total.
die
Ja.
Farbe Rot, ne, dann direkt in Verbindung gebracht wird mit Fehler.
Genau, dann habe ich die Farbe Rot auf meinem Heft, dann kriege ich von den Eltern noch eine geknallt, dann ist die Wange rot, ja, dann steigt mir die Schamesröte ins Gesicht, ne? Also, du hast völlig
Wunderbar.
recht, ne? Solche Sachen, die merken wir uns halt auch, ja. Und anstatt einfach mal zu sagen, ich ändere dieses System, ja, indem ich auch ganz klar mal die Entscheidung erläutere, die ich getroffen habe, die erwarteten Folgen, die Wirkungen sehe. Na, vielleicht ist sogar der Baum ist nicht so eine Birke oder so eine Espe, sondern ist so ein richtig dunkler, kräftiger Baum, den ich da hochklettere. Wow, und dann falle ich ja nicht runter. Und dann bleibe ich mal zwischendurch stehen. Und ich gucke auch nicht runter, um Angst zu bekommen, sondern ich gucke nach oben, weil nach oben geht es weiter und dann sehe ich schon den nächsten starken Ast. So, und dann habe ich vielleicht noch jemanden unten stehen, der mir, keine Ahnung, kannst du ja eine Matratze runterlegen, damit ich weich falle, sollte ich denn fallen. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge anders zu machen als bei der ersten vorangegangenen Beteiligung. Entscheidung, so, und dann beteilige ich vielleicht noch andere, wie bei der Mathearbeit. Ich muss mich ja nicht allein darauf vorbereiten. Ich kann ja mit einem großen Bruder lernen oder vielleicht mit einer Nachhilfe. Eltern sind übrigens nicht die guten Nachhilfelehrer, das kann ich gleich sagen, ja? Weil die ja immer den Erwartungsdruck so stark aufbauen. Ja? So, also es gibt viele Möglichkeiten, einfach den Weg nach einer Entscheidung zu einem erfolgreich erreichten Ziel zu verändern. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und glaub bloß nicht, die Top-Manager machen es anders. Die haben immer ihre Buddies drumherum. Die haben Coaches, top bezahlte Coaches, Executive Coaches, ja. Die lassen sich begleiten.
Die lassen sich begleiten und kann man denn diesen Weg hin zu einer Entscheidung, kann man den, sag mal so, pauschalisieren? Also gibt es ein Rezept, was man auf alle Führungskräfte und Entscheider anwenden kann?
Also man, es gibt sicherlich den idealen Weg, ja,
Ja.
aber es ist ja nicht so, dass nur weil die Führungskräfte sind oder weil die Entscheider sind, die automatisch diesen idealen Weg kennen. Ganz im Gegenteil, das ist ja auch etwas, was ich immer wieder ankreide, die Kolleginnen und Kollegen von mir auch immer wieder ankreiden. Du lernst ja auf dem Weg zur Führungskraft, ob in deine erste Führungsposition bis hin ins Top-Management, lernst du ja nicht zu entscheiden. Du lernst zu managen. Ja, also du kriegst beigebracht, wie du Sachen gut abarbeitest und mit einer guten Gravitas abarbeitest und vielleicht auch wie du dich vor Leute hinstellst, vielleicht wie du ein Trennungsgespräch führst, wie du mit einer möglichst, du lernst auch, wie du deine Emotionen in Zaum hältst, ja, also du lernst sehr viele Dinge, aber du lernst nicht wirklich zu entscheiden. Du lernst nach äußeren Kriterien vielleicht zwischen Unternehmen A und B zu wählen, wenn es um einen Merger geht. Du lernst eine Produktportfoliobereinigung oder diese Dinge, die im weitesten auch mit Entscheidungen zu tun haben. Aber diesen eigenen Entscheidungsprozess, den lernst du nicht. Ja. Vor allen Dingen lernst du auch keine gute Entscheidungskommunikation. Eine Entscheidungskommunikation ist ja eine andere Kommunikation, als wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, die nächsten 3 Jahre wird es schwierig, aber wenn wir dann da durchgegangen sind, dann kommen wir ins gelobte Land, dann wird es für alle besser und inzwischen gibt es auch noch ein paar Bonus und ihr könnt euch freuen. Und wir verlieren niemand auf dem Weg. Das ist keine Entscheidungskommunikation. Ja. Und das lernen die Leute nicht. In Amerika sieht es ein Stück weit anders aus, weil dort die Managementlehre auch eher die der engpasskonzentrierten Strategie ist, als die der reinen Erfolgsstrategie. Ja? Engpasskonzentriert heißt, es wird unterwegs immer wieder Engpässe geben, an denen wir entscheiden müssen, was zu tun ist. Und das bedingt auch, dass es immer wieder vorläufige Ergebnisse gibt. Ja, im deutschsprachigen Raum, da haben wir jetzt ein Problem, dann haben wir eine Lösung. Wenn wir die Lösung haben, dann ziehen wir die durch und dann wird alles gut. Ja, in Amerika ist es eher so, okay, es werden sich immer wieder Probleme auftun, die gibt es immer wieder zu überwinden. Und selbst wenn wir die überwunden haben, könnte es sein, dass wir immer wieder umentscheiden müssen. Ja, also es ist nicht mit einer Entscheidung getan. Das ist ein ganz großer kultureller Unterschied, der natürlich auch bei deinen Mitarbeitenden, bei den Leuten, die mit dir durch einen Change gehen, eine ganz andere Voraussetzung haben. Ja, also das eine sind so Sprinter. Das andere sind so Marathonläufer. Und ja, Sprinter sind natürlich agiler.
Ich habe ja unter all deinen Publikationen auch ein Buch entdeckt, das lautet Die sieben Pfade für gute Entscheidungen.
Ah ja, mein neuestes Buch, ja.
Wie lauten denn die sieben Pfade? Dürfen wir einen Blick in dieses Buch werfen und
Ja.
können wir vielleicht daraus lernen, wie ich eine perfekte Entscheidung treffe?
Ah, jetzt hängst du es aber wieder hoch. Perfekte Entscheidung, dann will ich gleich wieder zurückgehen. Es gibt keine perfekte Entscheidung, ja. Aber du kannst dir natürlich Hilfsmittel geben, ja. Also erstmal, warum die sieben Pfade? Die sieben Pfade ganz einfach schon mal deswegen, um diesen diesen Anspruch, dass eine Entscheidung und gar die Folgen daraus perfekt sind, davon schon mal gleich wegzugehen. Warum? Wir sind in einer völlig volatilen Welt, ja, also VUCA, volatil, unsicher, völlig komplex und daraus auch sehr viel ambigue Situationen zur Folge. Ja, also das, was gestern irgendwie noch eine Jobbeschreibung war, wenn du einen Job angetreten bist, ja, kann vielleicht zum Einstieg ein halbes Jahr später, wenn dann deine Kündigungsfrist und so weiter abgelaufen ist und du kommst in ein Unternehmen, schon ganz, ganz anders sein. Ja, also ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Ich bin einmal in ein Unternehmen gekommen, da hieß es ja, du machst so Talent Engagement und du machst auch Performance Management. Ich kam ein halbes Jahr später in den Konzern, da habe ich erstmal 1000 Leute entlassen müssen. Das war überhaupt nicht vorgesehen, ja. Aber das ist eben die Volatilität, das ist dem geschuldet. Da muss sich auch keiner irgendwie beschweren oder gar irgendwie kündigen, bevor er überhaupt den Job angetreten ist, sondern das ist unsere Zeit, ja, weil die Verhältnisse ändern sich einfach dauernd, ja. Und deswegen ist es einfach mal wichtig, sich den eigenen Weg und den Weg auch in einem Unternehmen und den Unternehmensweg selbst wie so eine Landkarte vorzustellen. Und dann hat man da so ein Schiff, ja, Segelschiff oder Tanker oder was weiß ich. Und der Rest ist wie so eine Magellankarte oder so. Ja, also du bist am Anfang, du willst erstmal ein Ereignis verstehen und da geht es erstmal darum, wir sind sehr immer damit beschäftigt, Ziele uns zu setzen. Und ich gebe auch absolut recht, es ist immer wichtig, Ziele so konkret und kompromisslos und auch klar wie möglich zu setzen. Da haben die meisten schon Schwierigkeiten mit, ja, weil sie immer Ziele in Abhängigkeit definieren. Ja, also wenn der Kunde mitmacht und wenn der Markt noch so ist und wenn es nicht gerade Karneval ist und nicht regnet, dann möchten wir das und das haben. Toll. Aber möchtest du das bitte auch bei Starkregen und wenn Karneval ist und der Kunde abspringt, mit anderen Kunden machen und unter anderen Bedingungen machen? Und wenn dann schon zögern ist, dann ist es kein Ziel. Also das ist schon mal ein Pfad guter Entscheidung. Ja, also ein Ziel ist ein Ziel, no matter what. Ja, und das hat sehr viel mit deiner Ausgangssituation zu tun, weil du dich oft zu sehr auf andere verlässt oder dir es zu bequem machst oder wie auch immer. Ja, also da müssen wir wirklich gucken. Ein Ziel ist ein klares, konkretes, kompromissloses Ziel. Das ist ganz wichtig. Ja, dann Ausgangssituation nochmal. Viele verstehen das ja gar nicht, gerade in der Belegschaft und gerade wenn Ziele top-down gesprochen werden. Du kannst nicht alle Mitarbeitenden, nimm dir mal 100.000 Leute, kannst du nicht immer auf diese Zielreise mitnehmen, sondern du musst als Geschäftsführer, als Verantwortlicher, im Steko-Meeting, wie auch immer, werden Ziele auch vorgegeben. Das ist so, auch wenn die Hierarchien manchmal flach sind. Also wird es da Widerstand geben. Bitte nimm dann deine Leute mit an den Wendepunkt zurück und sag, warum dieses Ziel jetzt gesetzt worden ist. Ja, viele Leute verstehen nicht, warum denn jetzt schon wieder 10% mehr Ertrag fürs nächste Geschäftsjahr, warum denn jetzt schon wieder 3% mehr Umsatz oder was weiß ich. Warum? Ja, also du nimmst die Leute dann auch bitte mit an den Wendepunkt zurück und du erklärst ihnen bitte auch die Alternativen sowie die eingegangene Option. Warum musste dieses Produkt aus dem Katalog fliegen? Warum Produkt A und nicht Produkt B? Warum kein MeToo-Produkt oder warum ein MeToo-Produkt und so weiter? Daraus werden Fragen sich ergeben und da musst du einen Kommunikationsplan haben oder besser noch ein Team, was sich mit diesen Kommunikationen, Nachfragen, Einwänden, Kritiken und so weiter beschäftigt. Das ist wichtig. Und dann erst kannst du dich langsam mit auf den Weg auf die Reise machen. Also der größte Fehler bei Kommunikation ist ja die Annahme, dass sie stattfindet. Der zweitgrößte Fehler ist, dass eine Information angeblich eine Kommunikation sei. Das ist ja Bullshit. Ja. Und wenn dann noch Zweifel be bestehen, dann hilft den Leuten auch untereinander, diese Zweifel nicht zu schüren, sondern auch aufzulösen. Ja, also einfach nur irgendwo ein Newsletter zu schreiben, hurra, unser Portfolio ist verkleinert, stattdessen haben wir jetzt ein MeToo-Produkt, das haben wir am besten noch von einer anderen Firma für viel Geld verkauft und ich hoffe, ihr seid alle meiner Meinung, dass das jetzt eine geile Zukunft wird. Hiermit haben wir euch informiert, das war eine tolle Kommunikation. Nächsten Montag treffen wir uns alle hier, stoßen nochmal drauf an und dann alles wieder beim Alten. Da kannst du drauf gehen, dass die Leute rasend werden. Ja. Das verstehen die meisten aber nicht.
Du hast eben den Begriff der Entscheidungskommunikation genannt. Was steckt denn dahinter? Wie
Ja,
definieren wir denn diesen Begriff?
also Entscheidungskommunikation ist abzugrenzen, wirklich. Und da bin ich alleine noch auf weiter Flur, ja. Aber es wird davon mir auch bald was geben, noch ein Produkt. Und dann kann ich damit hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Eine Entscheidungskommunikation ist was anderes als eine Produktkommunikation, als eine Umsatz-, eine Gewinn- und Verlustkommunikation und alles andere. Eine Entscheidungskommunikation legt es darauf an, in Krisen und Veränderungen die Leute möglichst in großer Beteiligung, deren Ablehnen, Neugier, Interesse, Gegenstimmen aller Art, aber vorausgesetzt einzufangen, damit man bei der Entscheidung, die ja getroffen ist, möglichst gut auf Basis der Entscheidung weitermacht. Ja. Das heißt, es gibt so 7, 8 Schritte. Man beschreibt und bewertet einmal die Ausgangssituation. Also woher sind wir gekommen? Wir waren mal ein kleiner Betrieb, wir wollen ein großer Betrieb werden. Oder wir hatten mal so und so viele Produkte, davon sind so und so viele nicht gelaufen. Deswegen machen wir jetzt nur so und so viele Produkte oder was auch immer. Ja. Dann erläutert man, warum diese Entscheidung so erforderlich war. Also man sagt ganz ehrlich und glasklar, wir hätten unsere Pole Position verloren, wir hätten Geld verloren, wir hätten, was weiß ich, also was das Drama gewesen wäre. Ja? Dann stellt man dar, wie man zur Entscheidung gekommen ist. Also wir haben uns eine Unternehmensberatung, einen Analysten, irgendjemanden zur Seite genommen und der hat uns die 3 möglichen Szenarien einfach mal dargestellt. Da haben uns ziemlich die Ohren geschlackert, als wir dann gesehen haben, dass wir bei den Stakeholdern, bei den Shareholdern und so weiter nicht mehr erste Mal gewesen wären. Ja, das haben wir mit den und den Methoden gemacht. Die Akten sind auch einsehbar. Ne? Dann benennt man die Alternativen. Wir hätten dann das Werk in Frankreich schließen können. Wir hätten aber auch uns trennen können vom Halbleitergeschäft. Oder aber wir hätten auch 10.000 Plätze, 10.000 Leute entlassen können. Ja? Dann nennt man die Entscheidungskriterien. Also wir waren gezwungen, weiß ich nicht, in einem halben Jahr alles zu tun. Wir hätten das auf ein Vierteljahr verkürzen können. Das hätte aber dann zu viel Geld gekostet, was wir da und dafür gebrauchen mussten. Oder das dritte Entscheidungskriterium. Meistens ist es Zeit, meistens ist es Geld und meistens sind es menschliche Ressourcen. Ne? Dann geht es um die Folgen und Wirkungen. So konnten wir erreichen, dass wir ohne unsere Shareholder, unsere Belegschaft und unsere Ressourcen zu verlieren, man ist ja auf Stahl, auf Lizenzen, man ist ja auf irgendwas angewiesen, das hier reibungslos über die Bühne zu bringen. Und dann geht es darum, wie sieht der Zeitplan, der Ressourcenplan und so weiter aus in der kommenden Zeit, im halben Jahr, in 3 Jahren und so weiter. Und dann muss man ganz viele Garantien aussprechen, die man aber bitte auch einhält. Ja? Keine Entlassung bis da und dahin. Die Azubis werden alle übernommen. Die Produkte in der Qualität werden beibehalten und damit wird kein Kunde zu spät beliefert und wir können alle halten. Ja? So, und das wird natürlich dann erstmal mit so einem Kopfnicken oder so, auch sehr oft leise in der Vollversammlung erstmal hingenommen. Und es wäre fatal zu denken, dass das eine, wie sage ich es denn, ein Einverständnis oder überhaupt ein Verständnis wäre. Die Leute haben das dann gerade mal das erste Mal gehört, ja. Ab dann müssen in kleinen Gruppen, in jeder Abteilung muss nachgearbeitet werden. In einem großen Konzern habe ich das mal gemacht mit sogenannten Change Angels oder Veränderungsbotschaftern. Da hat jede Abteilung einen Veränderungsbotschafter gehabt. Die wurden in Change Management ausgebildet und haben dann pro Woche ein Mittagessen initiiert, in denen das nachgearbeitet worden ist. Also, wie geht das denn? Muss denn wirklich keiner gehen? Sind denn wirklich noch alle an Bord? Also mir ist das nicht geheuer. Ich überlege doch zu gehen. Das klappt doch nie im Leben. Hätte ich das gemacht, wäre das viel besser geworden und so weiter und so weiter. Du kennst das, ja? Und wenn du dann aber alle Versprechen einhältst, zack, wirst du sehen, das klappt. So geht das.
Sehr spannend. Inwiefern ist denn dieses Thema Entscheidungskommunikation in den Unternehmen, bei denen du hinter die Kulissen blicken darfst, schon vorhanden oder auch nicht?
Also wenn ich ehrlich sein soll, dann haben wir in den Unternehmen keine Entscheidungskommunikation. Wir haben bestehende Formate, das sind dann meistens sowas wie die Mitarbeitergespräche, Mid-Year, End-Year. Wir haben sowas wie Teamkommunikation und wir haben sowas wie Jahresauftaktveranstaltungen, ne? Und innerhalb derer wird dann in so einem Nachsatz oder in einem Halbsatz mit begleitet mit irgendeiner Folie, die kein Mensch versteht, haben wir dann eine beiläufige Bemerkung. Und dann gibt es die Gerüchteküche, Flurfunk, Kaffeeküchenkommunikation. Und dann kommen, wenn es noch eine Firma ist, in der bisher Vertrauenskultur gegeben hat, gibt es dann Nachfragen bei den Führungskräften. Wohlgemerkt sind Führungskräfte nicht die, die zwingend mit Entscheidungskommunikation betraut sind, sondern Führungskräfte sind diejenigen, die den Regelbetrieb am Laufen halten und maximal Abweichungen davon wieder in den Regelbetrieb bringen sollen. Also sind die nicht beauftragt mit so etwas wie große Entscheidungskommunikation. Da gehört der Geschäftsführer nach oben, begleitet von strategischer Planung und Kommunikation. Und dazu kommen dann Menschen, die dafür ausgebildet sind. Ja? Und solche Formate gibt es in den wenigsten Unternehmen, weil sie es einfach schlicht nicht für nötig erachten, weil sie dann oftmals sagen, na ja, aber damals, als wir die Reifensparte XY rausgenommen haben, das war doch allen sowieso irgendwie klar und setzen dann voraus, dass das alles schon sowieso irgendwie klar sei und wollen nicht so viel Wirbel machen. Und das ist die große Krux. Sie wollen nicht so viel Wirbel machen, aber unterschwellig macht das dann sehr viel mehr Wirbel. Ich vergleiche das mit diesem wundervollen Sandwurm im Film Dune, den hast du vielleicht gesehen. Da kommt dann der große Sandwurm, vor dem alle Angst haben, und der wohnt ganz tief unter dem Wüstensand. Und oben läuft jemand über die Sahara, ja, in einem ganz normalen Schritttempo, aber durch das Echo wird der Wüstensandwurm ganz tief in der Erde geweckt und der wühlt sich dann bis ganz nach oben und frisst auf einmal alles, was da an der Erdoberfläche ist, auf. Ja, und alle haben Angst und stoben auseinander. Und genau so ist das dann. Also Entscheidungskommunikation muss wirklich so sauber stattfinden, dass der Wüstensandwurm nicht geweckt wird. Ja, das ist der Trick dabei.
Sehr spannend. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals gehabt. Das ist der Wüstensand, der von Frankfurt nach Saarbrücken geweht ist. Wenn ich zum Abschluss dich müsste festnageln auf die drei Tipps, die du Führungskräften und Entscheidern am liebsten mitgibst auf ihrem Weg eine
Ja.
gute Entscheidung zu treffen. Welche drei Tipps sind das?
Also erstmal, guck dir doch mal an, was in der Wirtschaft so alles schiefgelaufen ist, wann immer man was unter den Teppich kehren wollte oder mit ein, zwei, drei Schlagworten als selbstverständlich erachten wollte. Ja, also denk doch nur mal an Energiewende muss her, ist doch allen klar, so kann es nicht weitergehen und setzte voraus, alle ziehen an einem Strang. Ja, hat ja wohl überhaupt nicht geklappt. Na? Wie viel Euro-Gegner gibt es bis heute? Also ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon keine D-Mark mehr haben. Also in den frühen 2000er Jahren, glaube ich, eingeführt. Und noch bis heute glauben die Leute, dass sie alles doppelt bezahlen. Und der Euro ist mal so mir nichts, dir nichts einfach eingeführt worden. Und bis heute glauben Menschen, würde die D-Mark wieder Währung sein, wieder alles besser sein. Ja.
Total. Ich war Bank-Azubi, deswegen
Siehst du?
kann ich dir das sagen. Es war das Jahr 2002, als der Euro als Bargeld eingeführt worden
Ja.
ist.
Ja. Siehst du? Einfach mal so eine Entscheidung.
Mhm.
Hoppla, die hopp. Und die Leute waren völlig überfordert, ja? Oder auch solche Dinge, da gab es eine amerikanische Fast-Food-Kette. Da waren auf einmal sehr viele Menschen krank, weil die Hygienevorschriften nicht beachtet worden sind. Und man hat einfach gesagt, ah ja, das legt sich wieder. Und man hat einfach nicht in die Hygienemaßnahmen investiert. Und hat das Ganze schön unter den Teppich verkehrt. Was ist natürlich passiert? Der Sandwurm kam, die Hälfte aller Filialen mussten geschlossen werden. Und es hat mehr als 10 Jahre gedauert und ein neues Management und ein Tabula Rasa in dieser Kette, bis die heute einigermaßen wieder am Markt und erholt ist. Also ich kann nur bei allen sagen, Entscheidungen plus Entscheidungskommunikation. Und du bist safe, hoppladihopp, plus vorausgesetzt, das wird schon irgendwie, geht unter Garantie den Bach runter und du wirst das auch nicht mehr los. Und drum, gute Entscheidungen fordern auch eine effektive Kommunikation und das Vorausdenken von Worst-Case-Szenarien, damit diese nicht eintreten.
Sehr spannend, liebe Johanna. Ich danke dir sehr für diese wunderbaren Einblicke in
Sehr,
ein
sehr
Thema,
gerne.
von dem ich weiß, dass es alle Führungskräfte und Entscheider, mit denen ich auch zu tun habe, allesamt gleich betrifft.
Absolut. Da gehe ich mit dir absolut d'accord. Und es wird nicht weniger, es wird mehr, auch wenn wir uns nach der guten alten Zeit sehnen. Aber Deutschland ist nun mal kein Heidi-Land, kein Naturheilkundemuseum oder kein Open-Air-Freilichtmuseum der guten alten Zeit, sondern wir gehen rapide voran und wir müssen das in den Griff kriegen. Absolut.
Da gehe ich d'accord. Es gibt ja diesen netten Spruch, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der
Ja,
Zeit.
ja, ja.
Einer meiner Lieblingssprüche und der ist, glaube ich, so aktuell wie noch nie. Und es gibt ja auch einen netten Spruch, der da lautet, ne, wir wissen, dass die Welt noch nie so schnell war wie heute. Und wir wissen, dass die Welt nie wieder so langsam sein wird wie heute. Vor dem Hintergrund dürfen wir uns, glaube ich, auf sehr viele Entscheidungen einstellen, die wir zu treffen haben. Und wir dürfen uns darauf einstellen, dass es mehr Entscheidungen werden, die wir treffen
Richtig,
dürfen.
richtig,
Und
richtig.
deshalb ist dein Thema so wichtig für alle, die Verantwortung tragen. Und da wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, dass sie genau die Kraft und auch den Mut haben, diese Entscheidungen zu treffen. Liebe Johanna, ich danke dir sehr und grüße herzlich nach Frankfurt.
Ich danke dir, es hat mega Spaß gemacht und vielleicht ein letztes noch, Entscheidungen müssen keine Angst machen. Herzlichen Dank dir, lieber Thorsten.
Besten Dank.